Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrung wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis.
Wie sehen Shopify-Integrationsprojekte in der Praxis eigentlich aus? Wir haben in den vergangenen Folgen viel über die Theorie gesprochen. Jetzt soll es mal ein wenig tiefer gehen. Und ich bin da ganz ehrlich, mein letztes Projekt, wo ich wirklich in der Front stehe, stand, ist schon eine Weile her. Aber ich habe niemand Geringeres mitgebracht als Alex, der bei uns das Schnittstellenteam leitet, der uns ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern wird, was die Themen Umgang mit technischer Komplexität, welche Erfolgsfaktoren es gibt und vielleicht auch welche ERPs oder Software besser zu integrieren ist und welche vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich freue mich, dass du am Start bist, Alex. Lass uns gerne damit starten, dass du einmal kurz erzählst, wer bist du und was ist deine Rolle typischerweise in den Integrationsprojekten beziehungsweise auch in Migrationsprojekten, wo es einen Integrationsteil gibt.
Ja, hey, danke für die Einführung. Ich bin Alex, arbeite bei eShop Guide jetzt auch schon seit, ich glaube, fast 7 Jahren. Hab anfänglich tatsächlich mehr in Projektmanagement-Themen gearbeitet und je größer und ja, komplexer die Projekte wurden, hat sich dann rauskristallisiert, dass wir dann doch auch ein Schnittstellenteam brauchen, wo ich jetzt die Leitung habe mit Diana und Tim, zwei kompetente Leute bei der Umsetzung mit dabei und kümmern uns halt hauptsächlich darum, dass die Backend-Prozesse stehen, von Solutioning zum Teil bis hin zur Umsetzung bin ich eigentlich durchgehend involviert, mittlerweile eher weniger noch in der Umsetzung, sondern mehr in dem Planen und dem Schauen, wer was wie wo am besten macht und in dem Zusammenhang dann jetzt natürlich auch in dem Termin mit drin, weil schon relativ viel gesehen mittlerweile.
Cool, danke. Ich meine, du bist jetzt schon 7 Jahre, ein bisschen mehr bei uns. Hast eigentlich kein Developer-Background, möchte ich mal sagen, sondern eigentlich ein anderen Background. Wie kommt es dazu, dass du diese Art von Projekten jetzt machen und leiten kannst? Also ich glaube, das Stichwort ist so ein bisschen Low-Code, No-Code, Integration Platform as a Service. Vielleicht könntest du da so ein paar Worte drüber verlieren, wie man als Nicht-Backend-Developer plötzlich riesige Integrationsprojekte machen kann.
Ja, genau. Da spielt sowohl Shopify natürlich eine Rolle als auch das System, welches wir uns für die Schnittstellen überlegt haben. Ähnlich wie die Shopify-Projekte größtenteils No-Code, Low-Code funktionieren können, geht das mit Schnittstellen auch. Wir persönlich arbeiten da mit Synesty, haben damals einen ganzen Haufen, Synesty ist eine Middleware, mit der du eben sagen kannst, hey, ich binde mich an System A an, binde mich an System B an und in der Mitte wandle ich die ganzen Sachen um. Da gibt es einen ganzen Haufen vorgefertigte Steps und Bausteine, die man nutzen kann. Low-Code wäre da auf jeden Fall das bessere Stichwort als No-Code, denn so ganz ohne Programmieren funktioniert es nicht. Ich habe zwar auch in der Ausbildung jetzt gar nicht irgendwie mit Programmierung gearbeitet. Ich weiß allerdings zu programmieren, es zu lesen und es zu nutzen, nicht im Stile von Backend-Developern, aber weiß mir da schon zu helfen, weswegen wir da geschaut haben, dass wir ein System finden, was zum einen, und das ist ja immer ein Thema hierzulande, datenschutzrechtlich DSGVO-konform ist, mit Serverstandort in Deutschland, jetzt in dem Falle Hetzner Server bei Synesty. Aber da will ich gar nicht zu weit drauf eingehen, sondern Synesty bietet einfach eine Möglichkeit, eben zu sagen, dass wir gar nicht die Schnittstelle komplett programmieren müssen, sondern wirklich einfach nur die Prozesskette aneinander rein müssen. Drücken wir es mal vorsichtig so aus, dass man wirklich sagt, okay, wir haben hier eine Anbindung an APX, ziehen uns die Daten rein, haben ein Datenbanksystem dahinter liegen, wo wir die Daten häufig ablegen und schnappen uns die Daten dann wieder, wandeln die um, so wie Shopify die braucht zum Beispiel und spielen die wieder ein. Das jetzt, wenn kein existierender Connector zum Beispiel vorhanden ist. Wir kommen gleich noch auf die unterschiedlichen ERP-Systeme und welche Möglichkeiten es gibt, aber das jetzt so als grober Anhaltspunkt, wenn wir es selber machen, dann ist es die Middleware Synesty.
Cool. Ja, das ist eine spannende Sache und ich versuche das den Kunden immer am Anfang so zu erklären, weil ich bin ja kein Techie und ich stelle mir Datenbanken im Prinzip wie Excel-Tabellen vor, wenn man ehrlich ist. Das heißt, irgendwo gibt es meistens eine Quelldatei, ja, wo Daten strukturiert liegen, also Informationen zum Beispiel zu Produkten oder zu einer Bestellung oder was auch immer. Die kommen aus einem System, sagen wir mal aus dem ERP, wenn es um die, also oder aus dem PIM, wenn es Produktdaten sind, oder aus Shopify, wenn es jetzt Bestelldaten sind. Und die werden, und diese, wenn man so möchte, Datei oder diese Informationen müssen eingelesen werden dann vom Zielsystem. Und der Kicker oder die Herausforderung ist ja so immer so ein bisschen, dass das Format, was das Quellsystem ausgibt und das Format, was das Zielsystem erwartet, in der Reihenfolge der Daten, aber auch in tatsächlich im Format der Daten. Also ist dann Eurozeichen mit drin, wie wird mit Umlauten umgegangen, wie ist das Datum formatiert und so weiter, unterscheidet sich halt. Und da liegt eigentlich die Magie drin, oder das ist der erste magische Schritt, diese Formate einander, also das eine Format in das andere Format dann jeweils zu übersetzen. Das verstehe ich richtig sozusagen, das ist dann genau eine Sache, die ihr dann zum Beispiel über Synesty macht. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, du legst halt den einen Schwung da rein und dann erkennt Synesty, welche Spalten gibt es im Endeffekt, also welche Informationsarten gibt es da eigentlich. Und dann kannst du Synesty sagen, okay, veränder die Reihenfolge mal auf diese Art und Weise. Und dann der zweite Schritt ist sozusagen dann auch Logik, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal so vom Mapping nennt sich das, glaube ich, macht ihr genau diese Sache dann zum Beispiel in Synesty, was uns dann auch eine gewisse Flexibilität erlaubt oder unseren Kunden erlaubt zu sagen, hey, ihr müsst jetzt nicht euer ERP anpassen, wie das Daten liest oder ausgibt, sondern da kümmern wir uns in der Middleware drum.
Ja, genau. Eins der einfachsten Beispiele sind wirklich Bestellexporte. Jedes Objekt aus Shopify, wenn ich mich da per API anhänge, kommt als JSON-Objekt. Die ERPs lesen aber zum größten Teil keine JSON-Objekte ein, sondern erwarten eine CSV-Datei, erwarten eine XML-Datei oder irgendeine andere Art von Datei oder wollen eben sofort per API das Objekt auch wieder reingespielt haben in die Schnittstelle, ins ERP. Und an der Stelle kommen wir halt ins Spiel, schnappen uns die Daten, die Shopify liefert, schnappen uns zum Teil natürlich dann auch irgendwelche Sonderdaten, wenn wir über spezielle Themen reden wie Stick-Service oder andere Arten der Personalisierung. Zusatzdaten, die das ERP einfach braucht, die vielleicht im JSON-Objekt so gar nicht drin sind. Das heißt, wir könnten auch drei APIs anfragen nach Daten, mischen diese Sachen wieder zusammen und geben am Ende eben diese eine XML raus, zum Beispiel, die das ERP-System dann braucht.
Da kommen wir direkt so ein bisschen an eine Projektrealität, weil wir sprechen jetzt so von, ja okay, Bestelldaten, easy, aber korrigier mich, ich glaube vor 10 Jahren gab es mal eine Order-API, inzwischen gibt es ja aber glaube ich 10 APIs, wo Order drin steht, also bei Shopify, Order-Update, Order-Create, Draft-Order, und da spielst du wahrscheinlich dann darauf an, dass man häufig Daten und Informationen eigentlich aus unterschiedlichsten Quellen sozusagen, also wenn man das so jetzt ganz klassisch beschreiben möchte, aus unterschiedlichen Datenbanken zusammenziehen muss, dann in Synesty sozusagen dann kumulieren und dann kumuliert in der richtigen Art und Weise ans ERP dann übergeben und andersrum ja theoretisch genauso. Na, also wenn wir jetzt über Produktdaten, also eine Produktsynchronisation irgendwie haben, kommen vielleicht Marketinginformationen aus dem PIM, während Stammdaten eher aus dem ERP kommen und Produktbilder vielleicht nochmal irgendwo von einem FTP-Server, so ganz klassisch mit Dateinamen-Mapping. Und das musst du dann ja auch in Synesty sozusagen zusammenfummeln und dann als Produktimport dann an Shopify übergeben.
Ja, genau. Wir machen jetzt gerade zum Beispiel ein Projekt, da haben wir 4 ERP-Systeme liegen, die unterschiedliche Stammdaten liefern. Und ein PIM, welches alle Daten beinhaltet, aber nur die Zusatzinformationen für die Produkte liefert. Und das heißt, was wir jetzt gerade machen, und am Ende soll das auch nicht in einen Shop rein, sondern soll in 20 Shops rein, und zwar verschiedene Produkte für die verschiedenen Shops. Und da hängen wir jetzt gar nicht an den ERP selber dran, sondern wir kriegen wirklich pro Shop eine Produktdatei, die entweder nach einem dieser 4 ERPs aufgebaut ist, und hängen uns dann per API noch an das Zusatzsystem dran, um uns die weiteren Informationen zu holen. In dem Fall schreiben wir es dann tatsächlich mal alles erst in eine Datenbank bei uns in der Middleware, damit wir von da aus sortieren können. Die Dateinamen sind gleichzeitig der Identifier, für in welchen Shop das Ganze rein soll. Die Sachen speichern wir dann mit ab und können dann eben einmal am Tag hingehen und sagen, okay, nimm dir jetzt alle Dateien mit der ID, also alle Daten aus der Datenbank, und spiel die rüber. Das macht es für uns dann natürlich einfacher, wenn wir es alles in die Datenbank geschrieben haben, damit wir nicht mit jedem Call, den wir machen, erstmal wieder alle Dateien abholen müssen, sondern wir gehen halt wirklich einmal hin, holen alle Dateien, schreiben die in die Datenbank und geben die dann nach außen wieder raus. Das ist jetzt der umgekehrte Weg. Den ersten Teil, den du meintest, ja, die Order-API ist nicht einfach die Order-API, sondern du brauchst für die Buchhaltung noch Transaktionsdaten, also gehst du noch an die Order-Transactions-API dran, dann brauchst du ja später, willst du die Dateien, die Bestellungen ja auch wieder fulfillen. Dafür brauchst du in Shopify aber die Fulfillment-Order-ID, also gehst du noch an die Order-Fulfillment-API mit ran und speicherst dir halt die IDs der Bestellungen auch wieder in der Datenbank zwischen, die du später für die anderen Prozesse wieder brauchst, die noch laufen. Das ist wirklich sehr viel einfacher früher gewesen, als einfach nur noch die REST-API war. Mittlerweile arbeitet Shopify am liebsten mit der GraphQL-API oder entwickelt auch diese nur noch weiter. Die REST-API ist ja wird nicht mehr weiterentwickelt, wird vermutlich irgendwann auch komplett auslaufen. Im Moment funktioniert es noch. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Stück weit herausfordernder gewesen und dementsprechend auch immer mehr vonnöten, dass die Schnittstellen individuell gestaltet werden können.
Ich glaube, genau da liegt auch so ein bisschen der Vorteil des Erfahrungswissens. Ne? Wir machen das jetzt seit einer ganzen Weile. Du weißt halt, wo du dir die Daten zusammensuchen musst und wie du halt einen Export für Settlement-Daten, also für die Buchhaltung halt zusammenflackerst, während andere da vielleicht Herausforderungen haben. Da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, zu, wenn wir über, ich sag mal, die Do's und Don'ts und so die Best Practices sprechen, wenn man jetzt überlegt, so ein Projekt aufzusetzen. Vielleicht nochmal kurz ergänzen bzw. zu vervollständigen. Wir haben gerade über das Mapping ursprünglich gesprochen und jetzt ist dieses Logikthema so ein bisschen reingekommen, das Beispiel, was du gebracht hast. Wir haben ganz, ganz viele Produkte, die wir unterschiedlichen Shops oder Instanzen eigentlich zuordnen. Das heißt, es gibt einmal Synesty, aber 20 Shops auf der einen Seite und 5 ERPs auf der anderen Seite. Und irgendwo passiert dann ja in Synesty sozusagen eine Filterung, wenn man so möchte, welche Produkte in welche Shops gehen. Das kann man wahrscheinlich auch sortieren. Da kannst du wahrscheinlich auch Dinge noch ergänzen. Also ich denke irgendwie daran, dass jetzt das PIM oder das ERP gibt vielleicht einen Language Code irgendwie mit, wie die Produktbeschreibung ist, entspricht der jetzt genau dem Language Code, den Shopify erwartet, oder irgendwie ein Datum, Erstveröffentlichung, geben die unterschiedlichen ERPs wahrscheinlich unterschiedliche Datenformate mit. Shopify kann aber nur eins, das heißt, das sind auch alles Sachen, also im Prinzip Manipulation der zusammengesammelten Sachen, nicht nur Zuordnung der Informationen ist dann sozusagen der zweite magische Schritt, mit dem ihr euch sehr, sehr viel beschäftigt dann.
Ja, genau. Also ein gutes Beispiel dafür sind, immer mehr Kunden wollen natürlich auch ganz gerne dann Cross-Sell-Produkte anzeigen oder haben, ich meine jetzt mal ein sehr spezifisches Beispiel, greift ein bisschen voraus, welche Problematiken man da manchmal hat. Aber häufig passt das Format der Daten, der Stammdaten, die im ERP sind, gar nicht zu den Daten, die in Shopify sind. Man hat zum Beispiel in Shopify, im ERP alle Produkte als einzelne SKUs liegen und hat da gar keine Varianten liegen. Das heißt, Farbe Blau, Rot und Grün ist jeweils ein einzelnes Produkt und wird auch so nach Shopify reingespielt. Das mag manchmal gewollt sein, weil man unter Umständen auf den Kategorieseiten mehr Produkte angezeigt haben will oder da auch die Farben anzeigen will. Aber man möchte ja trotzdem eine Zuordnung auf der Produktseite haben. Das heißt, was wir dann machen ist, wir holen uns die ganzen, für alles muss natürlich auf irgendeine Form Identifier existieren. Ne? Wir können jetzt auch nicht raten, welche Produkte zusammengehören. Aber wenn ein Identifier existiert, sag mal, die ersten 6 Ziffern der SKU sind immer identisch pro Produkt, Gruppe, dann pro Farbgruppe, dann gehen wir halt hin über die Schnittstelle und sorgen dafür, dass zusätzliche Felder wie diese Produktreferenzen eben als Metafeld erstellt werden, mit denen wir im Frontend arbeiten können, um es alles wieder zusammenzubasteln. Einfach eine Erleichterung, um die Performance im Frontend zu steigern, weil wenn du dir vorstellen kannst, dass sich das System oder das, also aus dem Frontend heraus immer über alle Produkte über iteriert werden muss, um zu schauen, welche passen zusammen, kannst du dir auch vorstellen, wie die Geschwindigkeit, die Ladegeschwindigkeit der Seite ist. Und solche Sachen kann man natürlich sehr gut in der Schnittstelle dann abfangen.
Dann kommen wir vielleicht zum abschließenden Punkt zu dem Themenkomplex, technische Komplexität. Ich denke an genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, also Frequenz der Updates, ne? Wie oft will man Bestandsdaten updaten, wie oft kann man Produktdaten updaten, wenn man 50.000 SKUs hat, willst du nicht jede Nacht alle 50.000 SKUs updaten, sondern du willst ein Delta-Update machen. Wenn du nicht drumherum kommst, viele Daten regelmäßig updaten zu müssen, ne? Machst du wahrscheinlich eher, also schedulst du das, Stichwort Batch-Prozesse versus Echtzeit. Vielleicht kannst du darüber noch mal so ein paar Worte verlieren, weil ich frage mich immer, warum wird heutzutage noch jemand eine Nicht-Middleware oder eine Nicht-IPaaS-Integration-Plattform-as-a-Service-basierte Integration machen? Warum würdest du noch einen Backend-Developer ransetzen und dir wirklich eine geschriebene Integration bauen lassen?
Ich glaube, an der Stelle hängt relativ, also wenn du mich persönlich fragst, würde ich natürlich auch sagen, Middleware ist einfacher. Das ist klar, ist einfacher, ist flexibler, du hast, oder was heißt flexibler, würde ich nicht mal unbedingt sagen, weil wenn du es selbst programmierst, hast du natürlich auch alle Freiheiten. Ich finde es angenehmer zu nutzen, als wenn ich das ganze Ding von Pika auf programmiere. Jetzt hast du aber natürlich immer mal wieder irgendwelche Unternehmen, die haben eine IT-Abteilung, ne, große Unternehmen, die haben ihre Schnittstellen seit eh und je da und da laufen, die kennen ihre Prozesse, die wollen das bei sich liegen haben, wollen keine Middleware nutzen. Die gehen natürlich dann noch hin und schreiben diese Schnittstellen dann selber. Ich kann aus der Erfahrung der letzten Projekte sagen, das ist häufig dann auch mit einem Großteil Beratung verbunden, weil eben die Erfahrung fehlt mit Shopify, mit GraphQL, mit und so weiter und so fort. Gibt es irgendeinen bestimmten Grund, warum man sagt, man schreibt das Ding komplett selber? Außer dem, den ich gerade genannt habe, wird mir eigentlich keiner einfallen. Ne? Also, der andere Punkt wäre, ist natürlich auch immer ein Thema, eine Middleware, gerade jetzt Synesty ist eine Cloud-Lösung, die kostet natürlich auch monatlich. Wenn du die Schnittstelle selber schreibst, hast du eben einmalig die Kosten, die zu schreiben, plus dann Updates natürlich zu machen. Ich weiß nicht, das ist... Hat so ein bisschen was wie diese, warum entscheidest du dich für Shopware oder für Shopify? Ne? Bei dem einen kannst du mehr selber machen, bei dem anderen bist du halt sehr viel auf Entwickler angewiesen. Der Trend, zumindest in unseren Projekten, geht halt dahin. Bei vielen Kunden, die sind begeistert davon, dass wir eine Middleware benutzen und sind dann nicht mehr abhängig von dem einen Entwickler oder den zweien, die sie da liegen haben, sondern da gibt es halt genügend Leute, die sich mit auskennen und es machen können. Der andere Punkt ist ein klein wenig, das muss man der Middleware jetzt dann einmal vorhalten, die Fehlerkontrolle tatsächlich, die ist ein Tacken stärker, wenn du es selber baust, ne? Weil du dann halt wirklich sagen kannst, für jeden Befehl, den du ausgibst, wir haben vorgefertigte Steps, die wir verwenden, zum Teil auch selbstgebaute Steps, die wir verwenden. Wir kriegen natürlich Fehlermeldungen, ne? Wir kriegen mit, okay, Call ist fehlgeschlagen wegen XY, kriegen da auch die Meldung für, finden am Ende auch raus, woran es gelegen hat, aber wir müssen halt wirklich speziell reingehen und müssten für die einzelnen Steps die Befehle schreiben, dass die komplett detaillierten Fehlermeldungen ausgegeben werden. Ne? Und das hast du wenn du es selber schreibst, hast du es da ein bisschen einfacher, weil es halt in der Middleware ein bisschen komplexer ist, an diese Informationen dranzukommen. So im Großen und Ganzen hast du diese ganzen Themen auf jeden Fall auch und kannst die auch gut verarbeiten. Aber dafür muss man sich dann schon ein wenig damit auskennen, damit man weiß, okay, die Fehlermeldung, guck am besten mal da rein.
Ja.
Weil die Details halt ein bisschen versteckter sind und wir dann eher mit Debug-Files arbeiten, die wir uns dann zwischenspeichern, um reinzuschauen, was die Fehlermeldungen jetzt wirklich sind.
Okay, da kommen wir schon so ein bisschen in diese Do's und Don'ts und Best Practices-Geschichte. Bevor wir das vertiefen, vielleicht einmal der Vollständigkeit halber, kannst du beschreiben, wie so ein Projekt, also so eine Integration in der Praxis abläuft, also jetzt weniger aus der technischen Komponente, sondern eher aus der Business-Komponente, also was sind typischerweise die Erwartungen, was ist dann die Wirklichkeit, wer ist beteiligt, welche Ressourcen braucht es auch auf Kundenseite, ne? Also welchen Input da, also ne, häufig, das kann ich, so viel weiß ich auch, ne? Unsere Kunden können nicht einfach sagen, hier ist mein SAP, bitte schließ das an, weil also irgendwie muss man ja auch auf SAP-Seite einen Ansprechpartner haben, der zumindest mal Daten rausschicken kann oder auch mittesten kann und. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen chronologisch beschreiben, wie es im Idealfall abläuft und wie es dann in der Praxis meistens abläuft. Ja,
also hier unterscheidet sich oder hier ist auf jeden Fall der Hauptfaktor für ein gutes oder ein schlechtes Projekt. Also das kann ich jetzt schon sagen, wenn wir Projekte haben, wo auf der Kundenseite Ansprechpartner sind, die sich halt wirklich auch mit dem ERP auskennen und die genau wissen, was sie brauchen, haben wir es natürlich deutlich einfacher. Und da kommt dann der Start ins Projekt zustande. Egal, was irgendwie im Vertrieb besprochen worden ist oder wer auch immer vorher gesprochen hat, der erste Step, den ich mache mit den Kunden, ist einen Termin wirklich mit allen Beteiligten. Frage ich vorher nach, wer ist fürs ERP verantwortlich, wer ist fürs PIM verantwortlich, wer ist für und so weiter und so fort verantwortlich. Nimm die alle in einen Termin mit rein und mach wirklich nochmal eine komplette Anforderungsaufnahme. Einfach nur, jeder weiß, wie es ist, im Vertrieb wird nicht so tief gesprochen. Das heißt, die Anforderungsaufnahme besteht auch mehr daraus, im Prinzip ein Prozessschaubild zu machen, damit ich wirklich direkt verstanden habe, welche Daten liegen wo und wo müssen die Daten am Ende hin. Zu dem Zeitpunkt ist mir noch relativ egal, wie häufig die Bestände aktualisiert werden sollen oder dies, das, jenes. Ich muss halt einfach nur wissen, okay, wir haben 5 ERPs, wir haben ein PIM, die Daten kommen, die gehen da wieder in 5 Shops rein. Wenn wir das grobe Schaubild haben, geht es dann ein bisschen mehr in die Details, wo man dann sagt, okay, welche Daten müssen ausgetauscht werden? Also Produkte, Bestände, Transaktionsdaten, Bestelldaten, Fulfillment-Daten, Refund, Retoure. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwen vergessen habe, aber so diese typischen 6, 7, 8 Stränge, die halt normalerweise in einem Projekt von rechts nach links gehen oder von links nach rechts eben. Dann gute Frage auch immer, in welchem Format sollen die Dateien ausgetauscht werden? Es gibt einen ganzen Haufen ERPs. SAP, du hast es eben angesprochen, ist ein gutes Beispiel. Kaum einer lässt uns direkt an SAP ran, sondern aus SAP heraus gibt es einen Export, irgendeine Datei, die stellen die Daten zur Verfügung auf dem FTP oder wie auch immer. Und wir kriegen diese Datei und arbeiten damit, weil an SAP noch sehr viel mehr dran hängt und die Kunden fast nie wollen, dass die Sachen direkt da reingehen, außerhalb ihrer eigenen Controllings. Wenn wir also erfasst haben, was soll alles von rechts nach links, wie sieht's aus, welche Prozesse stecken dahinter, kommt dann nochmal wirklich die Verantwortlichkeit, die wir dann einmal durchsprechen, wo ich genau weiß, ah, okay, ich habe jetzt hier jemanden, der kennt sich hundertprozentig mit SAP aus, mit dem bespreche ich die Themen, Bestellung, dies, das, jenes. Dann haben wir aber einen E-Commerce-Manager, der gleichzeitig sich ums PIM kümmert, und bespreche ich mit dem die zusätzlichen Daten, die reinkommen, sodass ich am Ende ein Bild habe von den Daten, die irgendwo wirklich ja, durch die Gegend geschoben werden müssen. Wenn die Teile abgehakt sind, kommt eben die Nachfrage, okay, welche Möglichkeiten, welche Dokumentationen, welche API-Dokus haben wir, um nachzuvollziehen. In den meisten Fällen, noch besser, haben die Kunden schon vorbereitet, entweder die Dateien, die sie haben, die sie uns geben können, dass ich halt vorher einmal reingucken konnte, um zu schauen, okay, kriegen wir so auf jeden Fall hin, ohne dass ich noch viel umwandeln muss. Oder im Umkehrschluss, sie wissen ganz genau, in welcher Form sie die Daten haben wollen, sodass ich dann eben weiß, okay, mit eben Doku XY, so komme ich an die Daten ran. Es ist größtenteils wirklich unterschiedlich. Bei manchen Projekten ist es auch super einfach, weil eine CSV-Datei ist eine CSV-Datei. Das unterscheidet sich nicht. Eine XML-Datei ist ähnlich, das ist ein anderes Format, aber ich kriege diese Datei, ich habe genau diese Daten, da tut sich nicht mehr viel. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine API-Anbindung, eine direkte habe, bin ich halt auch auf jedes Update angewiesen, was da irgendwo passiert, und dann brauche ich diese Dokumentation. Das heißt, bevor ich mich jetzt hier verzettel, nochmal kurz zurück. Aufsatz des Projektes ist wirklich, habt als Kunde von vornherein klar, welche Daten ihr verschieben wollt, welche Anforderungen ihr habt. Macht euch am besten selber auch schon mal ein Schaubild. Ich werde euch da so oder so zu zwingen, wenn ihr mit uns arbeitet, am Ende das zu tun. Und dann in den Details natürlich, wie häufig sollen diese Daten hin und her geschoben werden? Sollen überhaupt Daten zum Teil geupdatet werden? Manchmal liegt es auch dran, okay, wir spielen die einmal ein, über die Bestellungen aktualisieren die Kunden jetzt rein theoretisch. Ne? Wir spielen die Kunden ein, über die Bestellungen aktualisieren sich die Kunden. Sollen wir also die Kundendaten überhaupt noch aktualisieren oder reicht das, wenn die durch die Bestellungen aktualisiert werden? Wirklich richtig, richtig unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Aber um jetzt den Bogen nochmal zu spannen, der wichtigste Faktor ist einfach, auf Kundenseite einen Ansprechpartner zu haben, der sich eben mit den Systemen auch auskennt. Denn die schlechtesten Projekte sind die, wo einfach nur gesagt wird, ach so, ich habe hier übrigens dieses ERP und ja, das soll sich irgendwie synchronisieren. Ich kenne mich da aber auch nicht mit aus. Der ITler ist jetzt gerade weg und jetzt müsst ihr das machen. Das zieht sich ein halbes Jahr noch später nach, die Sachen auszubessern, bis sie mal auffallen, was da irgendwo vergessen worden ist.
Ja, das ist so ein bisschen das Solutioning-Thema, ne? Und auch wer, also das mit den Ansprechpartnern und auch vielleicht, um da so ein bisschen Farbe auch noch reinzugeben, was natürlich früh irgendwie existiert, ist so eine grobe Skizze der Architekturlandschaft, aber genau das Beispiel, was du vorher gebracht hast mit dem, okay, es ist halt nicht ein ERP, es sind halt vier. Und vielleicht gibt es für die verschiedenen Länderentitäten, selbst wenn dasselbe ERP ist, unterschiedliche Versionierungen. Die einen sind noch in 7.0, die anderen sind in 6.0. Und wenn wir über SAP oder sowas sprechen, das ist eh alles Hardcore-Custom. Ja, und das muss eigentlich nicht zu SAP, sondern zu irgendeiner internen Middleware, wo das ganze Fehlertracking läuft, weil sobald irgendwas in SAP reinläuft und dann korrigiert werden muss, ist meistens schlecht. Und diese Details, die findet man dann tatsächlich nur gemeinsam mit den technischen Stakeholdern auch heraus. Und warum passiert das nicht irgendwie schon vorher? Auch die Kundenorganisation staffen halt nicht in der Discovery-Phase schon ausreichend Zeit und Menschen, die halt wirklich Antworten auf die Detailfragen haben. Hey, was für ein Datumsformat benutzt ihr? Und das ist wirklich immer das Allerwichtigste. Da bestimme ich dir komplett zu, ganz am Anfang für das Projekt und das Projektteam und die Projektverantwortlichen, also einerseits auf unserer Seite, andererseits natürlich aber auf Kundenseite festzuhaben, okay, fürs SAP und dann auch später, also fürs Solutioning und dann fürs Testing später auch, ist Person X verantwortlich. Fürs PIM ist Person Y verantwortlich, weil damit da auch intern im Zweifel eskaliert werden kann, was klingt immer so nach Worst-Case-Szenario, aber ist es halt nicht. Das ist halt das Normalste der Welt, weil diese IT-Abteilungen, die machen ja auch 1000 andere Projekte, die sind auch mal im Urlaub, die haben auch mal andere Dinge zu tun als jetzt gerade Shopify, also das Shopify-Projekt. Und da ist halt wichtig, dass man versteht, welche Rollen und Ressourcen da drin sind. Das heißt, das sind wir beim Solutioning, später beim Testing müssen die auch wieder reinkommen. Wie ist das denn dann bei der tatsächlichen Implementierung? Da stelle ich mir so ein bisschen vor, ihr habt die Informationen bereitgestellt bekommen, ihr habt Beispieldateien bereitgestellt bekommen und dann habe ich immer das Gefühl, von dort bis dann zum ersten, hey, ihr könnt schon testen, vergeht eigentlich gar nicht so viel Zeit. Also jetzt, ne, wenn wir das gesamte Projekt dauert, keine Ahnung, 3 bis 6 Monate, diese Erstimplementierung, das dauert ja meistens wenige Wochen, habe ich das Gefühl.
Ja, da vergeht auch gar nicht so viel Zeit, aber das liegt auch größtenteils daran, dass wir es ein bisschen aufteilen, ne? Weil wie du gerade schon gesagt hast, häufig sind sehr viele Personen dran beteiligt und wenn wir jetzt über einen Bestellexport reden, dann kannst du anders. Man fängt eigentlich immer erst mit den Produkten an, macht dann mit den Kunden weiter, geht am Ende zu den Bestellungen über. So, und Bestände sind dann meistens so der allerletzte Punkt, hat aber auch nur Gründe, weil häufig sind es halt Projekte, die migriert werden, die du nicht von Grund auf aussetzt und dann hast du noch Lager um Änderungen, egal, so. Weswegen der Kunde relativ früh wieder ins Spiel kommt, ist, weil wenn die Produktschnittstelle im Prinzip gemacht ist, dann kann die schon mal getestet werden und dann können wir übergehen, können schon mal anfangen, die Kundenschnittstelle zu bauen, sodass die dann danach getestet werden kann. Und da ist ja relativ einfach wieder, die Produkte kommen rein, dann kommen die Leute ins Spiel, die sich eben um den Content mit den Produkten kümmern und dann weiß man, okay, der Part des Kunden ist jetzt gefragt. Die Kunden kommen rein, in den meisten Fällen ist es dann der Customer Service und der Vertrieb, die reingucken und schauen, sind die Daten vollständig, weil die müssen damit arbeiten. Kommen die Bestellungen ins Spiel und werden exportiert, kommt danach die Logistik mit ins Spiel und muss halt prüfen, können wir unsere Versandscheine erstellen, dies, das, jenes machen, damit die Ware verschickt werden kann. Und wenn das alles durch ist, kommt dann die Buchhaltung ins Spiel, weil die am Ende prüfen muss, kommen die ganzen Files für die Transaktionsdaten rechts und links an und können die kontrolliert werden. Und der Aufsatz der Schnittstelle, also wirklich der einfache Aufsatz von da ist eine CSV und da kommen die Daten wieder hin oder hier hol mir die Daten aus der Bestellung und gebe sie ab, einfach als XML, der ist kein Hexenwerk. So, den kriegt man wirklich relativ schnell hin und dann kommen die Details. Ne, sobald die Personen drin sind und damit arbeiten sollen und damit testen sollen, fällt auf, uns fehlt hier noch das Feld, uns fehlt noch das Feld, wie kommen wir denn an die Daten ran? Ach, das haben wir ganz vergessen, es gibt hier ja noch mehr Daten, die da noch liegen, die wir reinspielen müssen. Und diese Testing-Phase dauert eigentlich fast schon länger als die Umsetzung an sich. Klar ist das ganze Testen auch wieder weiterhin mit Umsetzen verbunden, aber ja, das Testen sollte oder dauert meistens tatsächlich länger als die Umsetzung selber.
Ja, wichtig, dass wir das auch nochmal hier gemeinsam feststellen. Das Theme dieses Podcasts ist so ein bisschen, ja, wir sprechen über Technologie, aber eigentlich sprechen wir über Organisieren. Das heißt, man kann sich tot solutionen. Es ist egal, wie viel Zeit du da reinsteckst beim Testing, kommen dann die ganzen Sachen auch raus und auf. Und man macht ja nicht nur eine Schnittstelle. Selbst wenn man eine Bestellschnittstelle macht, sind ja auf Kundenseite unterschiedliche Stakeholder involviert. Du hast sie gerade erwähnt. Es ist das ERP, erstmal rein auf der technischen Basis, dann aber natürlich auch die Logistik, dann die Buchhaltung. Und gerade bei großen Kunden die Wahrscheinlichkeit, dass alle 3, 4, 5 StakeholderInnen zum selben Zeitpunkt nicht krank, nicht im Urlaub, ausreichend Zeit und so weiter haben, ist minus 10%. Das heißt, darauf kann man sich eh nicht verlassen. Deswegen müssen wir von Anfang an in diesen iterativen, agilen Zustand kommen, dass wir, hey, hier sind schon Daten, das versuchen wir eigentlich möglichst schnell herzustellen, hier sind schon Daten, guckt es euch bitte an. Und da schon mal das erste Häkchen hintersetzen und dann dahinter die nächsten Häkchen zu setzen, weil nochmal, egal wie viel Zeit man in Solutioning steckt, die meisten Sachen fallen tatsächlich dann erst in der Praxis auf und ist auch total okay. Das ist auch immer so ein wichtiger Gedanke, finde ich. So, es ist doch okay zu sagen, ja gut, wir haben beim Solutioning jetzt doch das Datumsformat nicht perfekt gemacht, da kommt doch ein Punkt statt ein Komma hin. Mein Gott, das sind halt 5 Sekunden, das dann anzupassen. Man muss so darauf vorbereitet sein, das festzustellen und halt nicht erst bei Go Live sozusagen das feststellen, sondern im Idealfall 12 Wochen vorher. Und dieses Beispiel hat man dann wahrscheinlich 50 Mal. Und das ist dann eigentlich das Projekt und der Prozess. Und deswegen ist das Investment der anderen Seite dort auch so wichtig. Außer natürlich, es gibt jemanden, der sagt, ich kenne mein ERP so perfekt, ich kann dir ganz genau sagen, wo welches Komma und welcher Punkt herkommt. Aber Hand aufs Herz, wie oft kommt das vor?
Ich glaube, das ist auch tatsächlich gar nicht nötig. Also das Solutioning ist deswegen enorm wichtig, um festzustellen, ob es irgendwelche Custom-Geschichten gibt, die ganz klar zwischen den Systemen unterscheiden. Ne? Das, was ich ganz am Anfang mal meinte, wenn System A wirklich nur mit Einzel-SKUs arbeitet auf Produktebene und System 2 arbeitet aber mit Varianten, dann musst du halt schauen, wie das passt. Und das ist schon durchaus sinnvoll. Wir reden ja jetzt auch nur über Middleware. Ne? Es gibt ja auch einen ganzen Haufen Standard-Konnektoren, ne? ERPs, die schon einen Konnektor zu Shopify haben, den sie benutzen wollen. Und in den Projekten ist natürlich noch häufiger das Problem, wenn Stammdaten nicht zu den Enddaten passen, dass der Standard-Konnektor das überhaupt nicht hinkriegt. Diese Sachen früh festzustellen, enorm wichtig. Die anderen Sachen, ob das Datumsformat stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Ob man das jetzt vorher feststellt oder später, ist nicht viel Arbeit. So spannende Themen sind zum Beispiel auch immer, auf welche Art und Weise bindet man Amazon mit an, wenn man jetzt noch irgendwelche Marketplaces an Shopify hat, weil Amazon zwingt dich natürlich dazu, viel schneller im Fulfillment-Prozess zu sein. Das heißt, wenn du die Daten ans ERP gibst, musst du ja auch mitgeben, hey, ist eine Amazon-Bestellung, ist nicht eine Shopify-Bestellung, damit die Logistiker wissen, okay, die wird jetzt vorpriorisiert in der Behandlung, damit die schneller rausgeht, damit man keine Abstrafung von Amazon bekommt, weil die Bestellung da noch 3 Tage liegt. Oder Sachen, die, warum sollte sich der Kunde da im Vorhinein Gedanken zu machen, die weiß er ja überhaupt gar nicht. Solche Spezialitäten bei Shopify wie, dass die PayPal-ID, die in PayPal liegt nach einer Bezahlung, nicht die Shopify-Bestellnummer ist, sondern irgendeine ganz kryptische Transaktionsnummer, die aber in einem normalen Export gar nicht mit ausgegeben wird. Das sind Sachen, klar, die erwähnen wir dann und geben denen mit. Dann muss zum Teil auch nochmal eine Anpassung auf ERP-Seiten gemacht werden, weil eben eine andere Zuordnung passieren muss. Und das sind halt Themen, die stellenweise gar nicht mit eingeplant werden vom Kunden, dass auch nochmal Anpassungen am ERP nötig sind oder an den internen Prozessen, mit denen wir gar nichts zu tun haben, die aber mit der Systemumstellung halt kommen. Und das sind nie viele, aber es sind grundsätzlich trotzdem immer 1, 2 Punkte, wo das passieren muss. Und wenn man dann wieder gar nichts für eingeplant hat, dass da auch mal intern Prozesse noch geändert werden müssen, ist auch gerne mal ein Thema für irgendwie ein verspätetes Projekt oder sonst irgendwas jetzt in der Form.
Ja, total. Ist auch nochmal wichtig, dass du das erwähnst. Und ich glaube, was das Thema Konnektoren und so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man so ein Channelbuild oder so ein Magnalister oder sowas bezeichnet, weil es sind ja tendenziell keine Middlewares oder iPaaS, sondern halt so Multi-Channel-Tools, wenn man so möchte. Aber ich glaube, wenn man da reinguckt, sind die teilweise auch sehr, sehr komplex. Ich glaube, da können wir dann nochmal eine zusätzliche Folge drüber machen, weil das ist ja eine Wissenschaft für sich festzustellen, wo reicht der Connector, wo muss man über Synesty gehen, wo muss man über Channelbuild gehen, wo muss man vielleicht beides machen. Das ist immer super spannend. Vielleicht können wir das nochmal abrunden, indem wir nochmal ganz knackig zusammenfassen, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Also wenn wir mit Integrationsprojekte haben, ist eigentlich das Wichtigste festzustellen, okay, natürlich, was soll integriert werden? Da denkt man meistens schon noch dran, aber welche Stakeholder sind von dieser Integration berührt und wie werden diese auch mit eingebunden in das Projekt? Das ist im Prinzip super, super wichtig. Das muss man berücksichtigen, auch in der internen Projektplanung. Wir haben bei dir kommt auch so ein bisschen raus, oder vielleicht habe ich das richtig verstanden, dass welches System es jetzt ist, welches Dateiformat es jetzt ist, ist eigentlich weniger relevant, als mit wie viel Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit wird von beiden Seiten dieses Integrationsthema auch betrachtet, vor allem das Testing-Thema. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, nicht zu 100%, aber zu 98% würde ich dir zustimmen, weil wenn mir jetzt irgendein System kommt und da hängt eine SOAP-API dran zum Beispiel oder so, das ist halt nochmal wieder ein anderes Komplexitätslevel, weil da ist nicht einfach mit irgendwelchen, ich hänge mich da mal eben an, wird halt einfach nochmal komplizierter. Aber ja, die typischen Standard-Systeme, die man da so hat, arbeiten eben mit REST-API oder jetzt Shopify-seitig eben GraphQL. Und Dateiformat generell irrelevant, weil am Ende, wir holen die Daten rein und dann wandeln wir die sowieso um, wie wir sie brauchen, und im Umkehrschluss in die andere Richtung auch. Klar, da geht ein bisschen Zeit bei drauf, bis dieses ganze Mapping passiert ist, aber losgelöst davon, wir sind jetzt Shopify-Agentur und viele dieser Schnittstellenprojekte basieren auf Shopify, aber wir haben auch genauso gut schon ERP mit Magento verbunden, weil es mir am Ende egal ist, welche Systeme da liegen, weil ja, ich ja mich auf den Mittelteil konzentriere und die Umsetzung eigentlich immer gleich ist. Das Drumrum, ne, das, wie du gerade schon gesagt hast, ist eigentlich der Teil, der es ja unterschiedlich macht, je nachdem, okay, wie viel, wie groß und welche Kunden, wie viel mit, wie viel Ahnung, wie viel Vorerfahrung da ist.
Vielleicht abschließend, was würdest du einem Entscheider, einer Entscheiderin jetzt auf Kundenseite, ne, irgendwie Mittelstand, haben schon einen Online-Shop, machen ihre 10 Millionen Euro Umsatz, haben halt eine bestehende IT-Infrastruktur, und plant jetzt eine Migration zu Shopify. Integration ist offensichtlich ein Thema. Hast du, ich sag mal, den Tipp, den du mitgeben würdest, was diese Person vielleicht gar nicht, also zumindest dann weitergeben kann an ihre IT-Verantwortlichen oder selber irgendwie berücksichtigen sollte?
Also, wenn den Tipp ist wahrscheinlich immer schwierig, aber genau. Ich würde mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, vielleicht so 2-3 Sätze. Existiert ein Connector oder nicht? Wenn einer existiert, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, ob der meinen Anforderungen entspricht, denn in den meisten Fällen ist das nicht so. Gerade wenn wir über ein etabliertes, großes Unternehmen sprechen, da sind so viele Custom-Prozesse mit drin, das sind Standard-Connector, die eigentlich nie abdeckt. Dann gehen wir einen Step weiter, dann sprechen wir halt wirklich über Middleware oder Marke Eigenbau. In unserem Fall jetzt über Middleware. Und da wäre für mich wirklich das, wo wir jetzt den gesamten Termin drauf rumgeritten haben im Prinzip, macht euch vorher klar, welche Prozesse haben wir, welche wollen wir weiterhin abbilden, welche Systeme haben wir, und veranschaulicht euch das wirklich einfach mal selber. Ich gebe meinen Mitarbeitern genau den gleichen Tipp, bevor das Projekt anfängt, zwinge ich sie immer einmal dazu, wirklich sich ein Schaubild aufzuzeichnen und zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, was soll wohin, und dann kann man in die Details gehen. Die Details sind häufig gar nicht das große Problem, das ist das, was es einfach noch ein bisschen länger macht, aber jeder, der in dem Projekt mit drin ist, sollte einmal verstanden haben, was wir da wirklich tun und an welcher Stelle wer involviert ist, weil das ist das, was am Ende ein schönes Schnittstellenprojekt ausmacht, wenn man genau weiß, oder vor allen Dingen nicht nur, was es ausmacht, sondern was es häufig dafür sorgt, dass es auch in Time passiert. Denn sind wir ehrlich, wie viele ERP-Umzüge oder sonst irgendwas haben schon dafür gesorgt, dass 1,5 Jahre später noch nichts passiert ist. Jetzt reden wir halt nur über die Schnittstelle und nicht über einen ERP-Umzug, aber ja, gilt gilt das Gleiche. Einfach vernünftig vorbereiten, weil an der Stelle, ich mag die Schnittstellen deswegen so gerne, weil es keinen Graubereich gibt. Es gibt nur richtig oder falsch. Ne? Wir haben Daten und die müssen auf der anderen Stelle ankommen. Wenn sie nicht ankommen, ist falsch. Und wenn sie angekommen sind, ist richtig. Das ist nicht vage wie ein Design, subjektiv oder sonst irgendwas. Ne? Und das kann man echt gut vorbereiten. Mhm. So, und je besser es vorbereitet ist, desto besser funktioniert es auch nachher im Projekt.
Ja, danke. Das gibt mir nochmal eine tolle Vorlage, auch den Zuhörenden, Entscheiderinnen oder Entscheidern auch zu sagen, das Vorbereitungsding, da sind wir, in Anführungszeichen, wir Vertriebler, Pre-Sales oder auch Berater, ne, also ich in meiner Rolle für verantwortlich, dafür zu sorgen, dass das wirklich passiert. Und ich würde den Tipp von Alex dann nochmal vielleicht zusammenfassen oder umformulieren in: Seid darauf vorbereitet, Fragen zu beantworten. Und in eurer Organisation wirklich auch ein Projekt aufzusetzen und geht nicht einfach davon aus, dass das schon irgendwie klappt. Wir brauchen, also ein Projekt ist immer ein Team-Effort, also ein interorganisatorischer Team-Effort, also wir mit euch. Und wenn man Product Owner E-Commerce ist, aber eigentlich keine Möglichkeit hat, Ressourcen aus der IT oder von den ERP-Verantwortlichen zu ziehen, ist schon schlecht. Und wenn wir das schon gemeinsam in der Discovery feststellen, wir erreichen da niemanden, da gibt es keine Ownership, das ist schon immer schwierig. Beruhigenderweise kann ich sagen, das ist unser Brot und Butter, Stakeholder abzuholen, Stakeholder einzubinden, ihnen das verdaulich zu machen, was wir dort eigentlich machen, aus diesem Projekt keine Riesensache zu machen, sondern halt zu sagen, hey, wenn wir Shopify anbinden, ja, ihr müsst wahrscheinlich 1, 2, 3 Sachen machen, ich connecte euch mal mit dem Alex und ihr tauscht euch mal da aus, aber ihr habt da jetzt wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr Projekt vor euch, aber wenn es was zu testen gibt, wenn es was zu validieren gibt, wenn es was zu beantworten gibt, wäre es wirklich toll, auch eine Antwort auf eine E-Mail zu bekommen oder dass ihr auch mal zusammen in einen Call springen könntet. Das sind alles Sachen, die besprechen wir im Zweifel vorher. Und dann stellen wir auch sicher, dass das vernünftig klappt, weil wie Alex schon gesagt hat, eine Schnittstelle, die schwarz-weiß, entweder die funktioniert oder die funktioniert nicht. Deswegen ist das auch ein Hauptverzögerungsgrund für einen Live-Gang, weil ein Design, ob der Button jetzt 5 Pixel zu weit oben oder zu weit unten ist, das kannst du auch noch später machen. Wenn eine Bestellung halt nicht eingeht ins ERP oder falsch eingeht ins ERP, kann es halt nicht live gehen. Und das gemeinsam festzustellen, ist wie gesagt immer was man gemeinsam macht. Das klappt in der Regel dann aber, also in der Regel ziemlich gut, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat, beziehungsweise wir gemeinsam unsere Hausaufgaben machen und wir euch auch so ein bisschen, deswegen machen wir auch den Podcast, zu verstehen geben, dass der Teufel im Detail liegt und dass wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen und dass halt dieses, hey Dienstleister, mach mal, typischerweise nicht die Basis eines erfolgreichen Projektes ist, sondern hey Dienstleister, lass uns mal gemeinsam machen, normalerweise dann zum Erfolg führt. Cool, das hat mir auch nochmal echt ein paar Sachen an mich ein paar Sachen erinnert, Alex. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Ja. Und die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, das war jetzt interessant für natürlich die üblichen Business-EntscheiderInnen, aber vielleicht auch für ein paar Techie-EntscheiderInnen und Leute, die mit drin sitzen, das ein bisschen aus der Praxis zu hören. Ja, von Alex werden wir in dem Podcast bestimmt das eine oder andere Mal nochmal hören. Wir haben jetzt schon die Folgeidee für die Konnektoren und auch, ich nenne es mal Multi-Channel-Tool Geschichte. Weil wir merken auch, dass über Shopify zu sprechen, ist nicht komplett. Man muss über Infrastruktur sprechen, man muss über Architektur sprechen, wenn man irgendwas Ernsthaftes im E-Commerce machen will. Es ist nie nur eine Software, es sind ganz, ganz viele, die miteinander kommunizieren. Und meistens ist Shopify dann halt das modernste von allen und das muss dann halt mit den Legacy-Systemen irgendwie kommunizieren und klarkommen, die da sind. Weil wenn jetzt jeder erstmal sein ERP wechseln müsste, um Shopify zu nutzen. Ich glaube, dann wäre es um die deutsche Wirtschaft noch schwieriger, als es eh sowieso schon ist. Deswegen binden wir auch gerne AS400 an, wenn es sein muss. Das kriegen wir dann im Zweifel auch hin. Cool, Alex. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg und vielen Dank an die Zuhörenden für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao und bis bald.
Tschüss.